Einen wunderschönen guten Morgen an alle. Heute sollte hier eigentlich die Bibelmission stehen, aber es hat nicht so ganz geklappt. Und dann dachte ich mir, dann werde ich ein bisschen so den Part mit Mission übernehmen. Also ich möchte heute über eine Person erzählen aus der Bibel, der auch ein Missionar war. Jetzt muss ich mal finden, wo mein... der auch ein Missionar war und auch von Gott erzählt hat. Und für mich persönlich ist das wirklich ein Held. Und ich habe ja schon mehrmals über Helden geredet aus der Bibel, aber das ist mein persönlicher. Also wirklich, das ist einer, wo ich sage, nicht, dass ich mich mit dem sehr, sehr stark irgendwie wiederfinde, aber den bewundere ich besonders, so als ein Mann Gottes. Und wenn ich so ihn als Held betrachte, möchte ich euch den Gegensatz zeigen, was die Welt heute unter Helden versteht. Und wenn ihr das errät, dürft ihr laut sagen, wer das ist. Also scheut euch da nicht. Ne? Also ich klicke einfach, ihr seht nur den Schatten. Wer könnte das sein? Superman, nein. Jungs, oben. Bitte? Gulat, aha, nein, nein, okay, ich verrate euch das, bitte, Iron Man, genau, Iron Man, also wer das nicht weiß, nicht schlimm, das ist keine Allgemeinbildung, keine Angst, also, ja, aber schaut euch den Nächsten an, bitte, Thor, hier hat jemand gesagt, ja, Joshua, super, das ist Thor, der hier, ja, sehr gut. Wir kommen langsam rein. Ich merke das schon. Wer ist das? Hulk. Oh Mann, jeder weiß es. Sogar die Erwachsenen da. Guck dir das an. Das weiß, also jetzt kommt eine schwere Person. Weiß wahrscheinlich nicht jeder. Okay, na gut. Aber das hier? Ladybug. Sehr gut. Mann, oh Mann, oh Mann. Das, ich merke ja. Also wenn ich mir so alle anschaue, dann denke ich mir, ein Held muss eine Maske tragen, er muss Superkräfte haben, am besten noch grün aussehen, das kommt richtig gut an. Irgendwas haben, womit er schmeißt, wirft, also irgendwelche Superkräfte auf jeden Fall. Und am besten ist er noch in einer Heldenfamilie geboren und rettet jede Woche mindestens einmal die Welt. So, das ist ein Superheld, der uns heute gezeigt wird. Also ich möchte heute uns einen Helden vorstellen, der ein wenig anders war. Vielleicht wird einer oder andere sagen, naja, nach denen sieht er gar nicht aus. Und das stimmt, er ist wirklich ein starker Gegenteil davon. Ich würde sagen auch, er ist kein typischer Held. Und deswegen habe ich, wir machen noch zurück. Genau. Na? Er ist kein typischer Held. Er hat keinen Fanclub, er hat keine Leute, die ihm hinterherrennen. Wahrscheinlich hätten ihn auch viele damals erkannt, aber trotzdem, er ist nicht in eine Superfamilie reingeboren, er hat auch keine Superkräfte. Er wurde durch einen harten und einen schmerzhaften Weg zu einem Helden. Ich nenne das mal so. Und genau so möchte ich die Predigt auch überschreiben. Ganz einfach, kein typischer Held, so soll es heißen. Das Volk Israel, also es geht mehr so ins Alte Testament, das Volk Israel hatte immer einen König. Ja, es fing mit Saul an, dann David, Salomo und. Also so grob gesagt. Doch irgendwann spaltete sich das Volk. Es war ja eins, aber dann hatten sie sich gespaltet. Und dann sah das so aus, dass hier die Spaltung so stattfand. Hier war Juda, da war Israel. Das nannte sich Südreich und das war der Nordreich. So, Norden oben, Süden unten, auch wenn auf der Karte kein oben und unten gibt, aber so. Und jetzt hat jeder gesagt, weißt du was, jetzt will ich einen König haben. Ich will einen König haben, also Südreich hatte einen König und Nordreich hatte einen König. Und irgendwie fing das mit den Feinden an. Da kamen die Ägypter, da kamen die Assyrer, da kamen die Babylonier. Und weil das Nordreich, also das obere Reich, sehr, sehr schlimme Könige hatte, die waren ganz gottlos. Es ging immer bergab, mit dem gelang es den Assyrern 722 vor Christus das Nordreich zu erobern. Und die waren weg vom Fenster. So, da blieb es nur mit Südreich. Gott warnte das Volk immer wieder, ey Leute, ihr vergisst mich, ihr treibt immer schlimme Wege, aber die haben immer wieder vergessen. Das Südreich hat sich gut gehalten, hatte zwischendurch gute Könige, die sich ab und zu aber schlecht benommen haben, wieder gottlos wurden, aber da war es so bergauf und bergrund, also ganz, ganz schlimm und ab und zu ganz gut. Und somit haben die ein bisschen länger durchgehalten, aber irgendwann waren die auch sehr, sehr gottlos und Gott hat gesagt, so, ich warne euch noch ein paar Mal und dann ist Schluss. Und dann fing so der Machtkampf an, dass die Assyrer und Babylonier da waren. Und das Volk Israel war so wie ein Spielball. Immer hin und her, immer hin und her, es gab immer Probleme. Und so lebt das Südreich sehr gottlos und wird aufs Höchste bedroht. Das Volk verliert den Glauben und irgendwann fangen die mit Götzen an, mit richtig stark vielen Götzen bei sich zu Hause. Und die Könige, die machen das Gleiche, weil die auch ja gottlos sind. Und der Mann, von dem wir heute reden oder hören werden, der heißt Jeremia. Und Jeremia, sein Name bedeutet, der Herr hat eingesetzt. Er ist der Sohn eines Priesters und ungefähr 5 Kilometer von Jerusalem, also, wo ist Jerusalem? Ich sehe jetzt von hier aus nicht. Da. 5 Kilometer von Jerusalem ist er geboren. Zur Zeit des Königs Josia, 646 vor Christus ist das. Und in dieser Zeit, wo Jeremia so ein bisschen schon erwachsener wurde, spricht Gott zu ihm. Und wir lesen das in Jeremia 1, 4 bis 5. Dort wird gesagt, und das Wort des Herrn geschah zu mir so. Jeremia schreibt das Buch und Jeremia schreibt, dass Gott zu ihm gesprochen hat. Ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich erkannt. Und ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Nation habe ich dich eingesetzt. Die Zeitform dieser Wörter, die ich jetzt unterstrichen habe, die stehen im Hebräisch im Perfekt. Also ein Zustand, in dem Jeremia sich schon befindet, er muss eigentlich nur sagen, ja, mache ich. Und diese Verben, die hier stehen, ja, der Herr erkannte Jeremia, bevor er im Mutterleib gebildet wurde. Er heiligte ihn und setzte ihn zum Propheten die Völker ein, bevor er überhaupt aus seiner Mutter hervorkam. Heilig bedeutet, er bestimmte das für etwas. Also das ist so ähnlich wie ihr kocht gerade, habt viele Tomaten da und zwei habt ihr genommen und sagt, das ist für Salat. So, ihr bestimmt diese zwei Tomaten für etwas Bestimmtes. Das ist Heiligung, ganz einfach zu erklären. Und so wurde Jeremia genommen und Gott hat gesagt, so, da sind viele, aber dieser einer, der ist für etwas Besonderes. So, für eine besondere Aufgabe. Und diese Wörter zeigen mir, jetzt unabhängig von dieser Predigt, dass jeder Mensch, egal wie klein er noch ist im Mutterleib, auch wenn er noch so winzig ist, für Gott schon eine Persönlichkeit ist und ein Mensch ist. Auch wenn wir Menschen oft sagen, naja, wenn er erst geboren wird, ist das eine Person. Nein, für Gott ist eine Person, wenn er noch in der Mutter ist und ganz klein ist. Gott bestimmte und setzte Jeremia als ein Sprachrohr für Israel, zu sagen, leider nichts Gutes, es sollten schreckliche Sachen folgen. Gott sagt Jeremia, geh hin, deine Aufgabe ist, über Gericht zu predigen. Weil sie mich verlassen haben, weil mein Volk mich, ihren Gott, ihr das einzig Beste und Wichtigste verlassen haben. Genau davor warnte Gott Israel, als sie in das Land Israel einzogen, nach Kanaan, in das verheißene Land. Da sagte Gott, es wird ein super Land sein, wo Honig und Milch fließt. Aber eine Sache ist so wichtig. Die, die dort leben, die haben Götzen ohne Ende. Nehmt das nicht an. Haltet euch fest an mir. Nehmt diese Götzen, die dort sind, nicht zu euren Götzen. Und jetzt schaut, was passiert ist. Und jetzt schaut mal, was passiert ist. In Jeremia 2, 9 bis 13. Dort sagt Gott, darum, ich muss mal kurz durchblättern, vielleicht ist das hier. Nein, oh, habe ich nicht eingesetzt. Okay, Jeremia 2, 9 bis 13. Gott sagt, darum muss ich noch weiter mit euch und mit euren Kinderskindern rächen, spricht der Herr. Denn geht hin zu den Inseln der Kittäer und schaut, und sendet nach Kedar und gebt genau Acht und schaut, ob dasselbe so zugeht, ob die Heiden ihre Götter wechseln. die doch keine Götter sind. Aber mein Volk hat seine Herrlichkeit eingetauscht gegen einen Götzen, der nicht helfen kann. Entsetze dich, Himmel, darüber. Erschrick und erbebe gar sehr, spricht der Herr. Denn mein Volk tut eine zweifache Sünde. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich Zisternen, die doch rissig sind und das Wasser nicht halten. Gott sagt dir, die verlassen mich und nehmen irgendwelche Götzen an, die überhaupt keine Götter sind. Also das, wovor Gott sie warnte, als sie nach Israel reingingen, genau das machen die. Sie tauschen die Götter ein. Sie geben ihren Gott, legen das weg und nehmen einen anderen. Vielleicht haben die Menschen gesagt, ey, wir werden einfach ähnlich sein wie mein Nachbar. Ich werde fast alles mitmachen. Und irgendwann erfährt er, dass ich Christ bin und wird sich bekehren. Aber es ist genau der Gegenteil oder das Gegenteil passiert. Und das zeigt uns, dass wir nicht alle Dinge machen müssen, wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Wir sollten uns nicht abschotten. Das sagt uns die Bibel ganz klar. Das sagt Jesus uns ganz klar. Er schickt uns zu den Menschen. Aber er sagt auch, ihr sollt nicht alles mitmachen, was diese Menschen machen. Und ich finde das schön, dieses Bild. Ein gesunder Apfel und ein verdorbener Apfel. Und jetzt könnte man sagen, so, der gesunde Apfel könnte sich so stark anstrengen, dass der Verdorbene wieder gesund wird. Ja, aber das passiert nicht. Genau das Gegenteil passiert. Der Gesunde wird mehr verdorben, wenn die Enge wirklich sehr, sehr nah ist. Und das ist ähnlich hier. Gott sagt, ihr dürft nicht zu nahe kommen, sonst werdet ihr alles annehmen, was die Menschen, die Gott nicht kennen, haben, und dann, das wird euch verderben. Und genau das ist passiert. Sie sind so nah gekommen, die sind den Menschen so gleich geworden, dass man gar nicht sehen konnte, wer ist, und sie haben die Götzen übernommen. Wie gesagt, wir sollen auf keinen Fall uns von den Menschen abschotten. Die Bibel ist genau dagegen. Sie möchte, dass du wirklich zu den Menschen gehst, die Gott nicht kennen. Aber die Bibel sagt auch, du sollst nicht alles tun, was sie tun. Gott liebt die Menschen und schickt uns zu den Menschen. Deswegen beten wir für die Mission jedes Mal, weil das wichtig ist. Und sie haben die Götzen gut behandelt. Das ist auch ganz, ganz interessant. Sie haben jetzt in Kapitel 10, 3 bis 5 lesen wir, ja, die Götzen sind Holz, das einer aus dem Wald geschlagen hat, ein Werk von Künstlerhänden mit den Schnitzenmessern hergestellt. Man schmückt es mit Silber und mit Gold, mit Nägeln und mit Hämmern befestigt es sie, dass sie nicht wackeln. Sie sind wie eine Vogelscheuche im Gurkenfeld und reden nicht. Sie müssen getragen werden, denn sie gehen nicht. Fürchtet euch nicht vor ihnen, denn sie tun nichts Böses. Und Gutes können sie auch nichts tun. Anhand der Verse merkt man, dass das Volk den selbstgemachten Götzen wirklich gut behandelt hat und den verfallen ist. Es ist quasi zu einer Challenge geworden, wer den besten Götzen hat. Ich möchte den besseren Götzen haben als mein Nachbar. Meiner soll es schöner aussehen. Vielleicht mit so einem goldenen irgendwie Cape und keine Ahnung, hier mit so einem Gürtel. Also meiner soll richtig schön haben. Und die sahen auch so aus. Also wirklich gut geschnitzt. Das sind jetzt Sachen, die man gefunden hat, die Jahrhunderte ja alt sind, Jahrtausende, aber die sehen immer noch gut aus. Das heißt, die Menschen haben sich da wirklich viel, viel Mühe gegeben. Und Gott sagt Jeremia, dass er ihn als Wanderpropheten haben möchte. Jeremia kannte das Gesetz und sein Vater war ja Priester. Und er kannte die Geschichte, er kannte, dass das Volk immer Propheten hatte, aber dass diese Propheten oft nicht gut geendet haben und nicht lange gelebt haben. Also sagt Jeremia, und das ist seine Reaktion, er sagt, ach Herr, siehe, ich verstehe nicht zu reden, ich bin zu jung dafür. Gott, es ist eine klasse Sache, was du gerade vorhast, aber ich bin zu jung, sieh mich doch an. Wisst ihr noch, könnt ihr euch noch daran erinnern, wer so auch ein paar Ausreden hatte, als Gott ihn einsetzen wollte? Es war Mose. Er hat 5-mal gesagt, ja, es gibt so ein paar Sachen und ich will sie dir sagen, Gott, denn du kennst mich ja wahrscheinlich nicht wirklich. Ich will dir ein paar Sachen sagen, wo ich ja nicht passe. Und Jeremia sagte hier, ich bin zu jung. Und es ist wahr, Jeremia war nicht der Älteste. Er war, man sagt, er könnte unter 20 sein, denn unter 20 Jahren warst du zu jung, um vor den Alten gehört zu werden. Also vielleicht war er so 18, 19, wer weiß. Manche sind gerade von uns so alt oder noch jünger. Und Gott antwortet ihm und sagt, Sage nicht, ich bin zu jung, denn zu allen, zu denen ich dich sende, sollst du gehen. Und alles, was ich dir gebiete, sollst du reden. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir und um dich zu retten, spricht der Herr. Jeremia, das war nicht wirklich seine Ausrede, ich bin zu jung. Er versuchte es, aber eigentlich sehen wir, was es war. Gott sagt, fürchte dich nicht. Jeremia hatte Angst. Ein bestimmter, ein eingesetzter Mann Gottes merkt, dass die Last dieser Berufung richtig schwer ist, dass er nicht wirklich fähig dazu ist, was Gott ihm gerade sagt. Er weiß, dass er zu den Menschen gehen, die sehr klug sein werden. Er musste zu den Priestern gehen. Meine Güte, die kannten sich so gut im Wort Gottes aus. Was sollte er ihnen schon sagen? Er sollte zu den Obersten gehen, zu den Soldaten. Und noch schlimmer, zu dem König. Ein Wort und Jeremias Kopf rollt einfach. Und zu diesen Menschen muss er gehen und reden, die wahrscheinlich sich in militärischen Dingen, in geistlichen Dingen, in moralischen Dingen so gut auskannten wie kein anderer. Und Jeremia soll zu denen gehen und ihnen sagen, dass sie falsch leben? Na klar hat er Angst. Klar hat er diese Aufgabe und er ist ein Realist. Er merkt, das wird richtig hart. Seine Aufgabe war, er sollte zu dem Volk gehen und wirklich ihnen schlimme Dinge sagen. Dass sie ihren Gott erkennen sollen, dass sie falsch leben. Habt ihr schon mal einer älteren Person, ihr seid so ziemlich, ich weiß nicht, so 20 und einer 90-jährigen Person gesagt, du lebst falsch? Ja, es wird interessant, das Gespräch wird interessant ausgehen vielleicht. Du bist 20 und sie ist 90 oder eher. Was willst du ihm erzählen? Aber Jeremia musste die Wahrheit sagen. Und deswegen sagt Gott, nein, du sollst hingehen, denn das ist wahr, was du sagen wirst. Ein Teil seiner Predigt, ein Teil, war zu sagen, der wahre Gott, den ihr ignoriert die ganze Zeit, der ist wütend über euch. Und über das, was ihr macht mit seinem Namen, ihr zieht seinen Namen in den Dreck. Seine Botschaft beinhaltet zum größten Teil Gericht. Zum Beispiel in seinen Predigten kann man sehr, sehr oft die Worte lesen, ausrotten, zerstören, verderben, niederreißen. Also man merkt, es war nicht wirklich was Positives bei. Also bevor wir sagen, ach Jeremia, du kleiner Angsthase, überlegen wir, würden wir das machen? Würde das uns so leicht fallen? Und der erste Punkt, den ich so anstreichen möchte oder aufschreiben möchte, ist, verlass dich auf Gottes Verheißungen. Gott spricht mit dem jungen Jeremia und weiß, dass er versteht, was er tun soll, aber seine Knie zittern und Jeremia hat Angst. Und so gibt Gott ihm eine Stütze. Jeremia bekam eine göttliche Zusage und sie sah so aus, dass Gott Jeremia versprach, mit ihm zu sein, Vers 8. Er sagte, ich werde bei dir sein. Er wird nicht einfach dieses bei ihm sein, bedeutet nicht, Jeremia, ich werde einfach aus dem Fernglas schauen und sagen, aha, da bist du, okay, ich sehe dich und wenn was ist, ich komme zu dir. Nein, nein, dieses bei dir bedeutet, ich bin hinter dir, ich bin neben dir oder Jeremia, ich bin vor dir, ich bin überall um dich, ich bin da. Und diese Zusage trägt einen zweiten Aspekt und Gott sagt, verbal werde ich dich unterstützen. Jeder, der hier vorne steht, wünscht sich das und sagt, es wäre so super, wenn Gott die Predigt schreiben würde, für mich. Und genau das passierte bei Jeremia. Gott sagte, alles, was du sagen wirst, werde ich dir sagen. Du sollst einfach nur wiederholen. Du sollst einfach nur das sagen, was ich dir sage. In Vers 9 lesen wir das. Ich lege meine Worte in deinen Mund. Und in Vers 18 sagt er, ich werde dich bewahren, ich werde dich erretten, ich werde bei dir sein, ganz, ganz nah, ich werde um dich herum sein. Also ich habe mich dabei erinnert an einen Vorfall, vor langer Zeit waren wir in der Bibelschule und wir waren bei der Gefährdetenhilfe als paar Jungs und sollten dort helfen. Also irgendein Einsatz, ich weiß nicht, Baueinsatz, glaube ich, war das. Und da waren auch Jungs, die relativ neu da waren. Und Gefährdetenhilfe, da sind ja Jungs, die aus der wirklich sehr, sehr schlimmen Verhältnissen kommen, Drogenabhängige waren oder sind Alkoholabhängige und. Auf jeden Fall, da waren ein paar so kräftige Jungs, wirklich zwei Köpfe größer als ich und genauso breiter auch als ich. Und die waren am Arbeiten relativ neu dabei. Und der Vorarbeiter war so ein kleiner, schmächtiger Typ. So, und irgendwann ging es so ab und die kamen sich ein bisschen so in die Wolle. Und die großen Jungs wollten da irgendwas nicht machen und der Jüngere hat sie da richtig angetrieben. Und ich habe schon gesehen, bei einem Größeren, da pulsierte schon so eine Ader an der Stirn. Ich dachte, gleich wird's platzen. Aber der Kleine hat sie echt zurechtgestutzt. Und ich habe mir das von Weitem angeschaut und dachte, er tut das nicht, weil er einfach so kräftig ist. Die könnten jetzt sowas von zusammenfalten. Aber er wusste, dass was er sagt, hat der Chef auch gesagt. Prokofski hat gesagt, und das muss so gemacht werden. Und er hat sie richtig sozusagen hingestellt und hat gesagt, so Jungs, so wird's gemacht. Und sie konnten auch nichts anderes mehr sagen. Er wusste, wer hinter ihm steht. Er wusste ganz genau, das ist nicht das, was ich sage, ist jetzt wahr, sondern was mir aufgezählt wurde und gesagt wurde, das gebe ich jetzt weiter. Und somit konnte er mit einer vollen Autorität auch dastehen und ihnen sagen, was sein sollte. Das Gleiche tat auch Jeremia. Vielleicht auch eine Frage an dich. Bist du dir dessen bewusst, dass Jesus auch heute, genau wie damals, auch Mitarbeiter sucht? Jesus sucht heute und spricht Menschen auch an. Bist du dir dessen bewusst, dass hier diese Gemeinde auch Mitarbeiter sucht? Sie kann immer Diakonen gebrauchen, sehr, sehr gerne. Sie kann Älteste gebrauchen. Sie kann jüngere Mitarbeiter, Jugendmitarbeiter. In der Seniorenarbeit wird Hilfe gebraucht. Hier zum Singen, wenn du singen kannst, dann sag, ich will versuchen, ich will mitmachen. Sehr, sehr gerne. Verstärkung wird gesucht. Verschließen wir nicht die Augen davor. Gott hat manche Aufgaben, die wahrscheinlich für uns auf den ersten Blick so schwer sind. Und wir sagen, oh, ich werde zerbrechen, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Und da zittern die Knie vielleicht. Aber wenn du dir dessen bewusst bist, dass Gott sagt, ich suche Mitarbeiter, aber wenn ich dich habe, heißt nicht, dass ich dich einfach einsetze, sondern ich habe dir Gaben gegeben, du hast diese Gabe und jetzt möchte ich, dass du sie auslebst und weißt du was? Ich werde bei dir sein. Genauso, Gott gibt dir Aufgabe, aber er wird niemals dich alleine lassen. Er wird immer bei dir sein. Gott sagt, ich mache dich, Jeremia, wie eine starke Säule, die nicht auf eigene Begabungen schaut, aber auch nicht auf eigene Schwächen schaut. Gott möchte, dass wir die Bibel anschauen, sein Wort anschauen und seine Versprechen suchen. Es gibt so viele. Jemand sagte, über 3000 Verheißungen sind schon wahr geworden. Was meint ihr, wie viel mehr dann noch ist, was Gott für dich vorbereitet hat? Du musst es nur öffnen, sehen und daran glauben. Gott spricht zu uns heute und steht mittendrin. Er sagt, es steht hier geschrieben. Der Herr wusste, dass du und ich noch in viele schwere Situationen im Leben kommen werden. Und deswegen hat er manche Helden schwarz auf weiß wirklich hier fixiert in der Bibel, damit wir einfach lernen, denn Gott hat sich nicht verändert, er ist der gleiche geblieben. Und seine Zusagen gehen auch bis heute und sind wahr. Jeremia wurde nicht zum Helden, weil er immer wieder auf sich geschaut hat, sondern weil er Gottes Zusagen, also das Wort, was er damals hatte, ernst genommen hat und anfing, auf dieses Wort zu vertrauen. Jeremia hat auf dieses Wort gehört und heute würden wir sagen, er hat auf die Bibel gehört. Damals hat er auf Gott gehört und heute spricht Gott durch das Wort zu uns, was er aufgeschrieben hat. Und weißt du, warum uns das schwerfällt, auf Gott zu hören? Oder sagen wir anders, warum es uns oft schwerfällt, die Bibel zu lesen? Also ich sage euch vielleicht meine Erfahrung. Früher war das so, weil ich das oft so als Pflicht gesehen habe. Naja, ein Christ muss doch stille Zeit machen. Jeden Tag, jemand sagt eine Stunde, setz dich hin und tu das. Und wir empfinden das als Pflicht. Ich muss es tun. Ich muss es ja Gott vorlesen. Er möchte das hören. Also erstens, Gott ist kein Analphabet, den ich lesen kann. Er kann lesen. Und das, was du tust, tust du für dich, weil er hier zu dir schon gesprochen hat. Es ist wie ein Wegweiser, der dir zeigt, wo du hin musst in schweren Situationen deines Lebens. Ohne diesen Weg Weiser, kommst du in eine Sackgasse. Ich bin vor kurzem, habe ich Naomi zur Schule gebracht und dann bin ich einen anderen Weg gefahren und plötzlich habe ich gesehen, da stand, irgendwann folgt eine Baustelle, so irgendein Schild. Dann denke ich mir, naja, vielleicht schaffe ich das noch, merke, die Baustelle ist vor mir, ich denke mal, naja, ich biege mal nach rechts ab. Ich war da noch nie, ich wohne hier in Coswig schon, keine Ahnung wie viel, 20 Jahre oder so und ich denke mir, naja, kenne die Gasse nicht, ich fahre da rein, Sackgasse, fahre nach links, Sackgasse, rechts, Sackgasse. Ich denke, meine Güte. Und genauso fühlt man sich im Leben ohne Gott. Man fährt rein und denkt, naja, vielleicht da, Sackgasse. Na okay, aber da, Sackgasse. Oh Mann, wie viele Sackgassen willst du nehmen? Wie viele Sackgassen müssen noch vor dir sein, bis du erkennst, dass Gott da ist, der einen Weg für dich hat, einen Plan für dich hat? Und zweitens, wieso es uns schwerfällt, oft zu lesen, wir denken, das ist eine alte Sache, das ist eine alte Geschichte. Aber ganz ehrlich, wenn du anfängst zu lesen und dem zu vertrauen, Glauben zu schenken, wirst du merken, die Nachrichten von morgen sind älter als das. Die Bibel ist aktuell. Und wir brauchen etwas heute, was aktuell ist, was festhält, was heute und morgen und übermorgen gleich ist. Uns wird so oft gesagt, irgendwelche Dinge, die Regierung sagt so viel, was morgen sich ändert, nächste Woche sich ändert, aber das Wort Gottes bleibt. Und es ist aktuell und es ist wahr. Wir brauchen Versprechen Gottes. Wir brauchen Zusagen Gottes. Jeremia tat es. Und was passierte? Gott entfacht in Jeremias Herz ein Feuer. Jeremia sagt, es ist unlöschbar. Es ist so stark, das geht nicht weg. Voller Sehnsucht und Verlangen, Gottes Wort zu verkündigen. Und diese Zusage, die Jeremia ja auch sehr nötig hatte, war sehr, sehr hart. Er hatte über 40 Jahre fast nur Mahnungen und Warnungen auf den Lippen. Und niemand hat sich in dieser Zeit so bekehrt. Niemand, keine Fanclubs sind ihm nachgelaufen. Da gab es keine Gemeinde, die immer wieder gesagt hat, Jeremia, wir beten für dich, mach ruhig weiter, wir sind hinter dir. Ja, wie wir das heute oft tun, für die Mission beten. Es gab keine Ermutigungskarte, die ihm jemand schrieb, hey, ich habe gehört, du bist krank, alles Gute dir. Nichts da. So betet er in Kapitel 15 und Kapitel 20 und er ist am Rand der Verzweiflung. Ich meine, kann man sich doch echt vorstellen. 40 Jahre redest du und irgendwann bist du einfach ausgelaugt, du bist einfach fertig. Und er ist müde einfach. Und er kommt zu Gott. Und er hört auch nicht einfach so auf und sagt, weißt du was, ich habe keinen Bock mehr, das war's. Sondern er kommt im Gebet zu Gott und sagt, ich zerbreche, ich kann nicht mehr. Und Jeremia spürt auf seiner eigenen Haut, dass Gott ihn nicht vor den Bösen bewahrt, was Gott auch nicht versprochen hat. Aber dass Gott ihn immer wieder rausholt. Aber es ist hart. Einsam, doch er sollte es noch dicker kommen. Wo Einsamkeit, da ist auch Leid nicht weit. Und das ist auch so. Lass dich im Leib zu Gott treiben. Das ist so das Zweite, was Jeremia uns sagen möchte. Der schwere Abschnitt seines Lebens geschah, als die Babylonier ziemlich nahe rückten. Davor predigte Jeremia, machte es kreativ auf verschiedene Art und Weisen. Zum Beispiel, schaut mal, was er gemacht hat. Er hat so einen Krug genommen. So, das war der Krug. Hat sich irgendwo in die Stadt hingestellt, so ganz leise, ganz vorsichtig, hat sich umgeschaut und die Leute haben eingekauft, die haben da was gekauft, da schlief jemand und Jeremia hat das gemacht. Und alle waren wach plötzlich. Und alle waren plötzlich da und er sagte, genau so wird Gott euch zerbrechen, wenn ihr auf Gott nicht hört. Und alle waren aufmerksam, alle haben zugehört plötzlich, die Augen waren alle auf ihn gerichtet. Und genau das tat er. Er war sehr kreativ. Er war wirklich ein sehr kreativer Evangelist, kann man heute vielleicht sagen. Er hat von Gott erzählt auf eine verschiedene Art und Weise. Und Gott hat ihm so geholfen, das Volk irgendwie zu motivieren, irgendwie, kommt zurück. Jeremia hat auf so viele Art und Weisen das erzählt. Wir lesen in Kapitel 38, dass er durch diese Dinge die Soldaten sehr entmutigte. Jetzt denkt man, warum? Er hat doch gute Dinge erzählt. Das war das zweite Teil seiner Botschaft. In einer Kriegszeit gab es viele Menschen, die auf eine bestimmte Art und Weise die Soldaten motiviert haben, durch Poesie, durch Musik. Ich erinnere mich einfach so ganz, ganz grob an manche in Russland, die wirklich durchgezogen sind im Zweiten Weltkrieg und Konzerte gegeben haben, kleine Konzerte den Soldaten, dass sie einfach nicht aufgeben, dass sie einfach standhaft bleiben, dass sie einfach Mut haben, weiterzukämpfen für das Land. Aber Jeremia war ganz anders, ganz anders. Er predigte, dass das Volk Gericht erleiden wird, wenn sie sich einfach dem Feind nicht ergeben. Sie sollen sich ergeben. Das war seine Botschaft. Stellt euch das vor, in der Kriegszeit, der Hauptmann geht von Soldat zu Soldat, motiviert und sagt, bleib hart jetzt, das ist heute der Kampf deines Lebens. Wir gehen da rein, wir kämpfen, wir besiegen die alle. Und dann baut Jeremia hinten seine Bananenkiste auf, stellt sich hin und schreit, das hat keinen Sinn, gibt auf, es ist zu Ende. Ja, wer will das hören in der Kriegszeit? Jeremia, erzähl uns was Positives. Doch Jeremia brachte unaufhörlich diese bittere Wahrheit. Gott sagte, sie sollen sich ergeben, sie sollen in die Gefangenschaft, denn das war ihr Weg. Doch Jeremia brachte unaufhörlich immer wieder eins und dasselbe. Und ihn hat man irgendwann, und es gab sehr, sehr viele falsche Propheten da, und man hat gesagt, naja, das, was Jeremia sagt, das kann nicht wahr sein. Das ist alles falsch. Und somit, weil er die Soldaten demotiviert, weil er falsche Dinge erzählt, in Anführungsstrichen, hat man ihn nicht nur als Störensfeld, sondern als Staatsfeind abgestempelt. Denn er ist ja gegen die Regierung, gegen die damals regierte. Jeremia warnt sie und sagt, dass sie aufgeben sollen. In Kapitel 37 zum Beispiel sehen wir das. Und dann plötzlich kommen die Ägypter, und die Babylonier rennen davon. Ja, wie steht Jeremia jetzt da? Natürlich als einer, der, du bist ein falscher Prophet. Du hast was gepredigt, aber da kamen die Ägypter und die Babylonier sind plötzlich weg. Für eine kurze Zeit. Die Soldaten packen Jeremia und stecken ihn in so eine Zisterne. So sah das ungefähr damals aus. Sie war mit ziemlich viel Schlamm, also da unten. Und wer da reinkommt, der kann selber nicht raus. Und kann, wenn es regnet, wenn der Schlamm hochsteigt, der kann sterben. Er wird verspottet, er wird ausgepeitscht, er wird geschlagen, nicht ernst genommen, beleidigt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir würde schon lange Schluss sein. Schon lange davor. Es ist so einfach in so einer Situation als Christ zu sagen, ach komm, hör nicht auf, sei kein Waschlappen, predige weiter, du machst es so gut. Seien wir vorsichtig mit solchen leichten Antworten. Das Erste, was wir tun sollten, ist wie Jeremia in diesem Leid, in dieser Einsamkeit zu Gott kommen und sagen, Gott, ich kann nicht mehr, du musst mir helfen. Gehe vor seinen Thron, gehe vor Jesus Thron und sag, dass du dich gerade nicht so gut fühlst. Laufe nicht einfach weg, ohne etwas Gott zu sagen. Verlasse nicht einfach, denn das tun wir. Wir reden einfach mit Gott immer weniger und irgendwann gar nicht, weil es uns schlecht geht. Und Gott sagt, rede mit mir. Sag, was dir wehtut. Sag, was für ein Leid du auf dem Herzen hast. Klipp und klar, sag ihm, wo du zerbrichst einfach, wo du nicht mehr kannst. Das kannst du Gott sagen. Und das ist ein Zeichen für einen reifen Christen, der nicht wegläuft, sondern mit Gott redet einfach. Wir lesen in Jeremia 20, 7 bis 11, ich lese mal vor. Herr, du hast mich überredet. Ich habe mich überreden lassen. Du bist mir zu stark gewesen und hast gewonnen. Aber ich bin darüber zum Spott geworden, täglich. Und jeder Mann verlacht mich. Denn so oft ich rede, muss ich schreien. Frevel und Gewalt muss ich rufen. Denn der Herrn Wort ist zu mir zu Hohn und Spott geworden, täglich. Da dachte ich, ich will seiner nicht mehr gedenken und nicht mehr in seinem Namen predigen. Aber es ward in meinem Herzen wie ein brennendes Feuer, verschlossen in mein Gebein. Ich mühte mich, es zu tragen, aber konnte es nicht. Denn ich höre, wie viele heimlich reden. Schrecken es über uns. Verklag ihn doch, wir wollen ihn verklagen. Alle meine Feinde und Gesellen lauern, ob ich nicht falle. Vielleicht lässt er sich überlisten, was wie im
dass wir ihm beikommen können und uns an ihn rächen. Aber der Herr ist bei mir wie ein starker Held. Darum werden meine Verfolger fallen und nicht gewinnen. Sie müssen ganz zu Schande werden, weil es ihnen nicht gelingt. Also das heißt, Jeremia redet die ganze Zeit zu Gott, ich kann nicht mehr, ich bin fertig. Und am Ende sagt er, aber du bist da, du bist wie ein Held, du stehst da, du hältst mich fest. Ich kann gar nicht anders, ich muss weiterreden, weil du bist bei mir. Und diese Botschaft in mir, sie brennt richtig, ich muss dir sagen, ab und zu will ich nicht, ab und zu will ich mich verstecken, verschließen und sagen, ich will davon nichts mehr haben. Ich will nicht mehr ausgelacht werden. Aber ich kann nicht, ich muss raus. Und das beschreibt einen wahren Diener. Er kämpft im Gebet, er trägt seinen Dienst nicht, weil er ausgesucht wurde oder eingesetzt wurde. Nicht, weil man ihm gesagt hat, oh, das machst du gut, sondern weil er sein Volk, weil er die Menschen liebt, die um ihn drumherum sind. Weil er weiß, Gott liebt sie und ich liebe sie auch und ich kann nicht anders. Der Unterschied zwischen uns und Jeremia ist oft, dass wir ja in uns das hineinfressen und schweigen und langsam den Herrn verlassen. Jeremia dagegen sprach mit Gott, klagte es ihm und damit tat er das einzig Richtige. Denn wir dürfen die Sorge, die Qual, alles, was uns zerbricht, vor Gott kommen und abladen. Und die ganzen Psalmen sind voll davon. Und das ist der Schlüssel, warum Jeremia unter diesem Amt nicht einfach kaputt gegangen ist. Er hat weitergemacht. Und das ist auch der Grund, wieso er über 150 Mal im Neuen Testament zitiert wird. Jetzt könnte man sagen, naja, er hat nur geweint und geklagt, aber er wird zitiert und damit wahrgenommen und als sehr, sehr wichtig hingestellt. Das ist ein guter Lebensstil, der uns hier vorgezeigt wird. Und wir dürfen wirklich von Jeremia lernen. Er wurde nicht zu einem Helden, weil er einfach das Handtuch geworfen hat, weil er stark die Beziehungen zu Gott gepflegt hat. Darum wurde er als Held. Für mich persönlich. Und Gott ermutigt ihn. Wir müssen lernen, mit unseren Problemen Gott in die Arme zu laufen und nicht von ihm wegzulaufen. Wenn wir das tun, werden wir viele Versprechen Gottes sehen in der Bibel, aber auch sehen, dass sie wahr sind. Und uns wird oft bewusst, dass Gott in schwere Situationen uns vielleicht hinstellt, aber damit wir lernen, wachsen und er holt uns da auch raus. Wir lesen in Jesaja, nicht Jeremia, sondern Jesaja 40, 31. Aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Und das passiert auch bei Jeremia. Er kam zu Gott, er vertraute auf Gott und er gewann neue Kraft. Als ich noch kein Christ war, habe ich den Film über Jeremia geschaut und ich habe viele Dinge nicht ganz so verstanden. Besonders nicht verstanden, wieso er die ganze Zeit geweint hat. Also nicht vor Schmerz, sondern dort wurde gezeigt, dass er das Volk angesehen hat und geweint hat. Und ich habe das damals wirklich nicht verstanden. Ich dachte, was machst du? Du sollst weggehen, du sollst sie allein lassen, die wollen von dir nichts hören. Geh weg. Wieso weinst du eigentlich? Jeremia wird als weinender Prophet genannt. Nicht, weil er einfach als Holzuse oder Schwächling dasteht, sondern weil er für das Volk gebetet hat und geweint hat. Wenn er das sah, was sie gemacht haben, wie sie mit ihrem Herrn umgegangen sind. Dass sie ihn nicht nur verlassen haben, sondern ihn einfach nicht gut behandelt haben. Und das ist so der nächste Punkt, siehe, und das ist so der zweite, ja, verlass dich ja auf den Herrn oder verlass dich auf die Zusagen des Herrn, dann gehe im Leid zu Gott, lass dich von Gott tragen im Leid. Und der dritte Punkt, ich möchte dir einfach sagen, siehe, die Menschen gehen verloren. Und das hat Jeremia auch gesehen. Sein Volk geht verloren, einfach weil die auf Gott nicht hören. In meiner Zivildienstzeit war ich in einem Freizeitheim und wir haben viele Freizeiten vorbereitet. Für Erwachsene, für Kinder, für Jugendliche, für Teenager. Und wir hatten eine Zeit in einer Woche, so das ist am Ende der Woche gewesen, wo wir das als Entscheidungsabend damals genannt haben. Das heißt, wir haben von Gott viel gesprochen, von Jesus viel gesprochen, was er getan hat, dass er für uns gestorben ist, unsere Sünden angenommen hat und dass du stellvertretend für ihn da sein solltest, aber Gott hat es auf sich genommen. Und das war so ein Entscheidungsabend und viele Kinder haben sich zu Gott bekannt und haben ihr Leben Jesus gegeben und haben an Jesus geglaubt. Und dann wurde der Raum immer leerer, leerer, leerer und da saß noch ein kleines Mädchen und wir sind zu ihr, weil sie geweint hat. Und dieses Mädchen war Christ schon sehr, sehr lange. Und wir haben gesagt, wieso weinst du? Und sie sagte, wieso haben sich so wenige zu Gott bekannt? Die Botschaft war doch so klar. Die gehen doch alle verloren. Und das ist etwas so, was Jeremia auch empfand. Er hat so viel gesprochen und er weinte, weil er gesehen hat, nichts tut sich und nicht, weil Gott so schwach ist, sondern weil die Menschen so stur sind. Und er weinte, weil sein Herz einfach zerbrach. Er liebte dieses Volk. Und dieses Mädchen war genauso. Sie hat in dieser Woche so viele kennengelernt, die sie so ins Herz gewonnen hat. Und jetzt sieht sie, dass sie von Gott weggehen und sie weiß, sie gehen alle verloren. Jeremia weinte oft und sie verspotteten. Er redete und sie haben ihn geschlagen. Und alles, was er sagte, hat sich erfüllt. Juda hat seine Selbstständigkeit verloren und ist eine Provinz von Babel geworden. Jeremia wurde vor die Entscheidung gestellt, wohin er gehen soll, und er blieb bei seinem Volk. Er ging nicht mit den Babyloniern oder haute nicht ab, er blieb bei seinem Volk. Nochmal als Beweis seiner Liebe, er bleibt da. Und jetzt könnte man sagen, Jeremia bleibt und sagt, ich habe es euch gesagt. Ich habe es euch gesagt, ihr wolltet aber nicht hören. Doch nichts hört man davon. Er redet weiter mit ihnen, er spendet Hoffnung, er ist da, er ist ein Zeichen, er ist ein Licht. Und wir lesen in Klageliedern 5,21, dass er zu Gott schreit und sagt, bring uns zurück, Herr, zu dir, dass wir umkehren, erneuere unsere Tage, dass sie werden wie früher. Jeremia sagt, Gott, wir sind alle jetzt zerstreut, ein Teil ist hier geblieben, ein Teil ist mit Babyloniern, mit Assyrern, wir sind alle irgendwo, bring uns doch nach Hause zurück. Mach, dass wieder alles heile wird. Und jemand sagte, einen Helden macht oft die Zeit nach dem Kampf aus. Jeremia betet für sein Volk weiter. Er gibt einfach nicht auf. Später verlangen die Juden, dass Jeremia mit ihm nach Ägypten geht, was er auch tut. Er geht mit ihnen dahin und spricht dort weiter über Buße, also er hebt weiter seine Stimme. Und wie Jeremia geendet hat, wissen wir nicht so ganz genau. Es wird gesagt, dass er nach der Tradition der Juden, dass er gesteinigt wurde von den Juden. Jeremia zeigt uns, dass wir für die Menschen, die uns sehr nahe stehen, aber auch für die, die wir einfach, ja, vielleicht nicht wirklich kennen, nicht unsere Freunde oder unsere Verwandten, das kann unser Schulkollege sein, das kann unser Nachbar sein irgendwo, das kann unser Arbeitskollege sein, irgendein Verwandter, dass wir zu ihnen reden sollen. Wir sollen nicht natürlich durch, sie wollen nicht hören und wir reden und reden, nein, aber wir können sehr viel beten für sie. Und zwischendurch, wenn wir die Möglichkeit sehen, was sagen. Wir können kreativ werden, auf eine verschiedene Art und Weise und Sachen überlegen, wie wir das sagen. Es kostet manchmal eine riesige Überwindung, das ist wahr, aber diese Aufgabe, die ist nun mal da. Gott hat sie uns gegeben. Es muss getan werden. Jesus hat uns als Gemeinde auch eine Aufgabe gegeben. Er hat gesagt, ich bin gestorben für eure Sünden. Und der Weg in den Himmel ist frei. Und deswegen treffen wir uns und danken Gott jedes Mal dafür, weil der Weg zum Himmel frei ist. Nicht einfach, weil Gott gesagt hat, naja, jetzt könnt ihr kommen, sondern weil er dafür sein Leben gegeben hat. Und heute ist der Tag der Gnade. Und alle, die diese Botschaft hören, dürfen daran glauben. Gott ruft auch heute und sagt, so sehr habe ich die Welt geliebt, dass ich dich wirklich zu mir einlade. So sehr habe ich die Welt geliebt, dass ich meinen eingeborenen Sohn für dich gegeben habe, damit du kommen kannst in den Himmel und mit mir einfach die Ewigkeit verbringen sollst. Und wer daran glaubt, darf zu Jesus heute kommen und zu ihm Ja sagen. Ich komme zum Schluss. Also in den Augen der heutigen Welt, in den Augen der heutigen Welt hat Jeremia als Held wahrscheinlich so ziemlich versagt. Keine Maske, kein Cape, keine Superkräfte, das stimmt. Er zeigt sich als ängstlicher Held, weint sogar ab und zu, hat keine Fans. Ja? Also wenn du so ein Held sein möchtest, wie heute gezeigt wird, dann nimm Jeremia nicht als ein Vorbild. Aber Jeremia war für mich persönlich als Held, weil er von Jesus gesprochen hat oder von Gott damals gesprochen hat, eine harte Botschaft, aber der hat sie angenommen. Er hat Gott nicht verlassen, er ist immer bei ihm geblieben. Und wenn es wehtat, wenn es irgendwo knirschte und alles Leid war, dann ist er zu Gott gelaufen und hat dort Schutz und Hilfe gesucht. Und deswegen hat er nicht aufgehört, die Menschen zu lieben und wurde nicht verbittert irgendwann. Er hat zu Gott immer Ja gesagt. Er nahm die Beziehung und die Zusagen Gottes wahr. Und das macht ihn zum Helden, vor der ganzen Welt zu stehen und mit voller Kraft zu sagen, dass Gott euch liebt. Und damals hieß es, Gott liebt dich, deswegen kehr um zu ihm. Und heute heißt es genauso. Jesus liebt dich, kehr um zu ihm. Das gefällt mir an Jeremia. Er ist ganz anders als die Helden von heute. Er gehorcht Gott und versteht, dass sein Wort wirklich wahr ist. Dass diese Aussagen nicht nur Aussagen sind, sondern Zusagen sind. Und wenn du es auch verstanden hast, dann will ich dir sagen, es wird Konsequenz tragen, positiv. Gott wird dir etwas übergeben, irgendeine Aufgabe oder dich irgendwie so tragen, dass du das wirklich spürst und verstehst. Und das wünsche ich dir, das wünsche ich mir, dass das irgendwann so wirklich in uns Anker schlägt. Dass wir wirklich solche Dinge wahrnehmen, dass wir sie verstehen und dass sie in unser Leben wirklich umsetzen. Dass wir Mut haben, auf Gott zu hören und jeden Tag auf Gottes Wort zu vertrauen. Das wünsche ich dir. Amen.